Radio 1 im Queerformat.
Valerie Jock von Altin Gün war das hier auf Radio 1. Radio 1 im Queerformat. Wir senden vom 46. Berliner Christopher Street Day live aus dem Foyer der Urania.
Und wir haben wieder einen Gast. Sie war Redakteurin des ARD-Morgenmagazins, Korrespondentin in Washington und Paris, Studioleiterin in Bonn, Duisburg und Essen. Georgine Kellermann hat eine bemerkenswerte journalistische Karriere gemacht, allerdings als Georg Kellermann. Das ist der Name, den ihr die Eltern 1957 in Ratingen gegeben haben.
Wir haben das abgesprochen vorher, dass wir sie natürlich diesen Namen erwähnen dürfen, auch wenn es Dadnaming ist, was ja mittlerweile dank des Selbstbestimmungsgesetzes auch unter Strafe steht. Das könnte durchaus, wenn Sie könnten uns da verklagen, wenn wir jetzt sagen würden, das ist Ihr alter Name.
So einfach ist das auch nicht. Ich glaube,
ganz so einfach nicht.
Ich glaube, dass Personen der Zeitgeschichte oder der Öffentlichkeit nicht so einfach klagen können. Ich würde auch niemanden verklagen, wenn er das unabsichtlich täte. Und auch wenn er es zwei- oder dreimal macht, unabsichtlich, würde ich nicht gleich zum Richter rennen. Wenn das jemand, und es gibt ja genug auch JournalistInnen, die den queeren Menschen nicht wohlgesonnen sind und die machen das mit Absicht. Und da würde ich dann schon mal überlegen, ob man nicht mal ernsthaft mit denen redet.
Was wir ganz vergessen haben, war erstmal guten Tag zu sagen.
Und
hallo.
Ich bedanke mich,
gleich
dass ich hier sein darf.
Gleich mit dem Thema, so sind wir.
Und ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Ich bin ja froh, dass ich es überhaupt geschafft habe durch diese
Menge. Ja.
Unglaublich vielen Menschen.
Ja.
Bei Ihnen ist das Dadnaming ja auch insofern relevant, weil das ein Thema ist, über das wir sprechen. 40 Jahre Doppelleben. Sie haben im beruflichen Kontext den Mann Georg gespielt, kann man vielleicht sagen, als der Sie äußerlich wahrgenommen wurden. Und im Privaten waren Sie aber die Frau, die Sie wirklich sind.
Ja, das war ein Rollenspiel. Die Rolle des Georg habe ich gespielt. Das habe ich über die Jahrzehnte auch perfektioniert, eine gewisse Routine entwickelt. Nur am Ende habe ich gemerkt, dass dieses Rollenspiel unendlich viel Kraft gekostet hat und dass diese Kraft vor allem meine Umgebung, meine sehr enge private Umgebung zu spüren bekommen hat. Dadurch, ich habe das mal wie einen Wasserkessel bezeichnet, dessen Druck immer größer wurde und der Deckel flog nicht weg. Das hat am Ende dann eben auch dazu geführt, dass ich mir therapeutischen Rat gesucht habe und mit der Therapeutin gemeinsam habe ich dafür gesorgt. Das heißt, die hat mir quasi die Türen dazu geöffnet, dass dieser Georg am 19. September 2019 in der Vergrube verschwand, also in der Versenkung, namentlich, und Georgine das Leben führen konnte, was sie eigentlich schon immer hätte führen sollen.
Dieses Datum ist, Sie erzählen das in Ihrem Memoir, Georgine, der lange Weg zu mir selbst, das war eigentlich ungeplant, dieses Datum.
Ja.
Also es war nicht so, dass Sie gesagt haben, so an dem Tag, doch Sie hatten mal irgendwann gesagt, wenn ich pensioniert bin,
genau,
an dem Tag mache ich es.
Ja, ich hatte mir.
Aber dieser Tag, der es dann geworden ist, der war nicht geplant.
Nee,
was hatte eine Rolltreppe damit zu tun?
Eine Rolltreppe war der letzte Schub, den man braucht, um das Leben zu erreichen, für das dass man bestimmt ist. Ich war auf dem Weg nach San Francisco, weil ich meinen 62. Geburtstag dort feiern wollte und hatte mir diese Reise geschenkt. Und der Wunsch war, in San Francisco als Georgine über die Golden Gate Brücke zu Fuß zu laufen. Und dann bin ich nach Düsseldorf zum Hauptbahnhof, weil von dort fährt man mit dem ICE nach Frankfurt in den Flughafen. Und dann bin ich auf die Rolltreppe, um oben zum Bahnsteig zu kommen. Und Sie kennen das, die Kante, die kommt also runter und dann steht da eine Kollegin. Und ich glaube, ich hätte noch zwei Tage vorher alles getan, um mich zu verstecken. Ich hatte eine große Sonnenbrille auf, Ballerinas, Dreivierteljeans, die Fingernägel waren lackiert. Also ich war richtig aufgebrezelt für die Reise nach San Francisco. Und dann steht da eine Kollegin, mit der ich sehr lange, sehr gerne zusammengearbeitet habe, was eine total nette ist. Und ich habe also nicht in der Sekunde gesagt, verschwinde, versteck dich, sondern ich bin auf sie zugegangen. Dann hat sie mich angeblinzelt und ich wusste ganz genau, die fragt sich jetzt, ist das der Kellermann? Und dann habe ich sie begrüßt und sagt sie, Herr Kellermann? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin eine Frau. Und dann hat es so eine Sekunde gedauert. War aber keine Schrecksekunde, sondern so eine Sekunde des Begreifens. Und dann hat sie gesagt, cool. Und dann habe ich auf der Fahrt in den Frankfurter Flughafen eine neue Facebook-Seite gebaut. Und von da an war Georg Geschichte.
Das klingt alles wie aus einem Film, ne? Mit der die Rolltreppe rauf, die Person kommt in den Blick und überhaupt die ganze Situation. Ne? Also im beruflichen Kontext ein Mann, im privaten eine Frau, klingt so ein bisschen nach Billy Wilder-Komödie oder so, haben wir uns daran erinnert gefühlt. Aber natürlich war das wahrscheinlich alles andere als lustig. Warum haben Sie nicht früher gesagt, ich beende dieses Spiel?
Weil, also ich habe diesen Satz schon so oft gesagt, irgendwie ist er mir auf die Stirn gebrannt. Ich hatte Sorge, dass ich nicht mehr tun kann, was ich liebe, wenn ich werde, wer ich bin. Ich bin für mein Leben gerne Reporterin gewesen und die Arbeit in Washington wie in Paris, das waren Sternstunden meines Lebens. Und ich habe auch im Ruhrgebiet Sternstunden erlebt als jemand, der es liebt, mit Menschen zu reden, Menschen kennenzulernen. Ich sage immer, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und wer könnte sie besser erzählen als eine Reporterin oder ein Reporter, der sein Handwerk oder die ihr Handwerk versteht und das auch gerne macht. Und das war es eben. Wir müssen uns vorstellen, das war in den 90er Jahren habe ich diese Karriere quasi begonnen. Das war eine andere Zeit als heute. Wenn wir jetzt sagen 46 Jahre CSD in Berlin, dann rechnen wir mal schnell zurück, dann ist das 86. 1980 hat das ja gerade erst mal angefangen mit dieser Offenheit. Und da konnte man nicht beim WDR arbeiten, der immer ein liberaler Sender war, aber der natürlich auch wie der RBB und der Vorgänger SFB und so weiter eingebunden ist in einen gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Und das hätte eine Gesellschaft nicht zugelassen, dass eine Transfrau in dieser Zeit vor der Kamera steht. Heute ist das anders.
Jetzt ist ja für die meisten Transmenschen das Passing sehr wichtig. Mhm. Also, dass man äußerlich als die Person wahrgenommen wird, der man ist, innerlich auch ist. Für Sie wiederum war das Passing als Georg ja essentiell. Dass man sie als Georg in der Öffentlichkeit erkennt. Dadurch waren ja dann geschlechtsangleichende OPs wahrscheinlich unmöglich.
Das war ein großer Wunsch. Als das Selbstbestimmungsgesetz 1980 in Kraft trat, als geschlechtsangleichende Operationen immer routinierter wurden, da war das auch für mich der Traum, das wollte ich. Und da habe ich damals auch mit einem Vorgesetzten drüber gesprochen. Ich bin also zu ihm, muss 1986, 87 gewesen sein, habe gefragt, ob wir mal Mittagessen gehen, dann sind wir Mittagessen gegangen. Das war ein sehr empathischer Mann, wirklich. Also der hat mich auch beim WDR gefördert. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann waren wir uns am Ende dieses wirklich langen Mittagessens einig, dass das keine Option war. So, dann arrangiert man sich. Mhm. Ich habe mich arrangiert. Mhm. Und weil ich glaube, ich habe dann eben auch die Erfüllung im Job gefunden. Viele Menschen damals, die sind verzweifelt. Manche haben sich das Leben genommen. Und jede einzelne Geschichte, die ich so höre, die tut richtig, richtig weh. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich Glück gehabt. Weil ich hatte als Kompensation einen tollen Beruf, den habe ich gemacht. Das Arrangement war, in der Öffentlichkeit bin ich Georg, privat bin ich Georgine. Alle, jeder, auch meine Kolleginnen und Kollegen vom WDR, die zu mir kamen, wussten, zu Hause erlebe ich nicht Georg, sondern zu Hause, da ist sie selbst.
Mal im Rückblick, jetzt wo Sie so selbstbewusst Sie selbst sind, würden Sie das wieder so machen oder würden Sie sich im Rückblick wünschen, eine andere Entscheidung getroffen zu haben?
Damals? Ich glaube, damals wäre es einfach nicht möglich gewesen. Ja, natürlich, wenn die Situation, wenn die Zeit so gewesen wäre wie heute, wäre das keine Frage gewesen. Aber die Zeit damals war eine andere und ich bin da nur mal reingebunden und ich habe dieses Leben, wie gesagt, ich habe es genossen und deshalb denke ich mir, ich hätte sie damals so getroffen, wenn der 46. CSD 1980 über die Straßen von Berlin gezogen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich als Georgine dabei.
Wenn es damals so ausgesehen hätte, wie es heute aussieht.
Dann wäre ich als Georgine dabei gewesen.
Es ist aber auch nicht alles Gold heute. Nein. Und darüber müssen wir gleich reden, über den Hass, der Ihnen nun als öffentliche Frau entgegenschlägt. Das machen wir nach noch einer Musik.
Ja.
Der Huba-Buba-Club aus Norwegen war das mit Moped Bart auf Radio 1. Wir senden live vom CSD in Berlin aus der Urania, aus dem Foyer der Urania.
Und bei uns ist die Journalistin Georgine Kellermann. Georgine, der lange Weg zu mir selbst heißt ihr Buch, das sie über ihr Leben geschrieben hat. Ein Leben, das sie beruflich als Mann geführt hat und im Privaten als Frau, bis sie 2019 ihr Trans-Coming-Out hatte.
Offenbarung, nennen Sie es selber.
Ja.
Also der Tag, an dem Georg aufgehört hat zu existieren, und Sie offenbaren seitdem auch eine Menge von sich in den sozialen Medien. Mit jedem Post, mit wirklich jedem Post, ernten Sie Hasskommentare noch und nöcher. Wie erklären Sie sich diese radikale Ablehnung, die Transpersonen erfahren?
Also zunächst mal muss ich sagen, es sind auch ganz viele dabei.
Es sind auch ganz viele, die sind toll.
Die toll schreiben. Ja. Und das tut richtig gut. Und das wiegt diesen Hass, den man bekommt, auf. Ich glaube, die Menschen, die diesen Hass in die Tastatur hauen, die hassen sich irgendwo selber. Und die müssen das kompensieren. Und dann suchen sie sich Opfer. Nee, Opfer würde ich nicht sagen, sondern dann suchen sie sich Ziele.
Vermeintliche
Ziele. Und dann lassen sie ihren Hass darauf ab. Das wird natürlich auch gefördert von einigen Parteien. Ich will jetzt die Blaue nicht mit Namen nennen, aber die haben sich das ja mit auf die Fahnen geschrieben, dass sie Unterstützung für Transmenschen absolut kritisch sehen, ablehnen. Und das fördert natürlich dann auch den einen oder anderen, der sich dadurch unterstützt fühlt und der dann und die auch in der Lage sind, das zu thematisieren.
Das ist ja auch wie so ein Gesetz. Da, wo Offenheit, da, wo Fortschritt stattfinden, da gibt es dann auch besonders starke Gegenreaktionen. Man hat es auch am neuen Selbstbestimmungsgesetz gesehen. Da gibt es unglaubliche Widerstände. Einige transfeindliche Organisationen wollen das Gesetz sogar wieder kippen durch die Normenkontrollklage. Ist das der Preis für den Fortschritt auch, dass man so starken Gegenwind erntet?
Ich glaube, dass wir immer, und das haben die Homosexuellen ja auch erlebt in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da kam langsam diese Offenheit, das schwappte ja auch aus den Vereinigten Staaten herüber. Dann kam AIDS und dann gab es wieder diesen Wahnsinnsrückschlag. Und wo sind wir heute? Wir sind noch nicht, ich sage jetzt noch nicht im goldenen Bereich, noch bei weitem nicht, aber wir sind sehr viel weiter als Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass das für Transmenschen und auch andere marginalisierte Gruppen genauso gilt. Wir gehen immer zwei Schritte vor, einen zurück. Im Moment erleben wir diesen einen zurück und ich hoffe sehr, dass ich es noch erlebe, und ich will ja alt werden, dass ich es noch erlebe, dass wir auch wieder
zwei Schritte vor, vielleicht auch dreimal. Drei wären auch mal schön.
Einen großen Sprung.
Wobei, ich muss noch mal auf diese Hasskommentare zurückkommen, weil ich wäre schon längst raus. Längst. Warum machen Sie trotzdem weiter? Sehen Sie sich als Aktivistin?
Weil die Hasskommentatorinnen das wollen, dass ich aufhöre. Weil die das feiern würden. Weil sie das als ihren persönlichen Erfolg sehen würden. Und weil ich mit meiner Sichtbarkeit ganz vielen Menschen, ja, die schreiben mir, du hilfst mir. Mhm. Du hilfst mir mit meiner eigenen Transition, das jetzt endlich anzugehen. Oder ich bekomme ganz viele Nachrichten von Eltern, die sagen, mein Kind ist so und jetzt weiß ich, was mein Kind braucht, damit es glücklich wird. Denen geht's nämlich gar nicht darum, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen haben oder einen Non-Binären, sondern denen geht's darum, dass ihr Kind ein glücklicher Mensch ist. Und das finde ich so wichtig, dass ich sage, dafür hältst du das aus, was du da im Internet abbekommst.
Entschuldigung. Also Role Model zu sein, ist eine wichtige Motivation für Sie auch?
Ich denke, ja. Also ich war gestern Abend auf dem Dyke-March und wie viele Menschen da gekommen sind und gesagt haben, danke für deine Arbeit und toll, dass du das machst. Oder ich kenne dich von Twitter, können wir ein Foto machen? Das war herzerwärmend.
Toll, dass Sie das machen, und bitte weitermachen.
Danke.
Georgine Kellermann war unser Gast hier im Foyer der Urania, und das Buch Georgine, der lange Weg zu mir selbst, falls Sie es suchen, es ist Ihnen wärmstens ans Herz gelegt, erschienen ist es im Ullstein Verlag.
Wir wünschen Happy Pride und sagen ganz herzlichen Dank.
Happy Pride.